2018 war das da, der Etikettenschwindel vom Jahr 2018. Kellogg's Choco Crispies. Die Firma Kellogg hat in diesem Jahr das Rezept überarbeitet von diesen Choco Crispies. Und wenn natürlich das mit neuer Rezeptur nachher auf den Markt kommt, muss man das gross bewerben. Lecker wie immer, 30% weniger Zucker. Natürlich hat der Konzern mit dem zum Ausdruck gebracht, hey, neue Rezeptur. Und jetzt haben wir 30% weniger Zucker, das ist viel gesünder als voran. Wir leben heute ja gesundheitsbewusst und das ist ein Verkaufsargument. Das Problem war, wenn man dann genauer angeschaut hat auf die Zutatenliste, ist zwar der Großteil vom Zucker verschwunden, aber auf der Zutatenliste war plötzlich der Glukosesirup drauf. Ich habe mir sagen lassen, aus ernährungswissenschaftlicher Sicht macht das keinen Unterschied, außer dass man es nicht als Zucker deklarieren muss. Es ist gleich viel Kalorien, es ist gleich viel Kohlenhydrate wie voran, es ist überhaupt nicht gesünder geworden. Wenn man nachher noch nachforscht, man sieht, da hinten hat es ein kleines Sternchen. Und dann geht man auf die Rückseite schauen und dann steht dort 30% weniger Zucker als herkömmliche Kinderfrühstückszerealien mit schokoladigem Geschmack. Und somit haben sie ihre Schuldigkeit da. Der Vergleich ist korrekt. Rechtlich ist das nicht belangbar. Es stimmt alles. Verschiedene Lebensmittelkonzerne machen sich das zur Eigenschaft, dass sie mit dem Konkurrenzprodukt werben und sagen, wir haben weniger drin. Aber wenn es der Konsument natürlich anschaut, dann kommt genau nicht die Botschaft an. Etikettenschwindel nennt das den Kassensturz. Mir persönlich regen so Sachen auf. Uns Menschen, viele Menschen regen so Sachen auf, sonst wäre das nicht zum Etikettenschwindel vom Jahr 2000 geworden, weil da haben Zuschauer abgestimmt. Niemand von uns hat es gern, wenn ihm falsche Sachen versprochen werden. Und doch leben wir tagtäglich mit dem. In der Werbung, ich sage, das ist eine der verlogensten Branchen. Sorry, Philipp. Aber Politik kommt gerade nachher. Ist die nächste verlogene Branche. Und jeder von uns hat mit Menschen zu tun. Und jeder von uns ist schon enttäuscht worden. Dort, wo wir mit Menschen zu tun haben, leben wir immer und immer wieder mit Etikettenschwindel. Jeder von uns hat schon erlebt, wie Menschen etwas vorgemacht haben, über Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre. Und irgendwann hat man entdeckt, da war viel mehr Schein als Sein. Ein Etikettenschwindel. Und das macht auch vor Christen und der Gemeinde nicht Halt. Wir sind mit drin in dieser Serie zu den Sendschreiben. Und wir kommen heute zu Sardes. Und Sardes wird entlarvt als so ein Etikettenschwindel. Wir lesen gerade mal miteinander den Text. Die mitlesen, finden ihn in der Offenbarung 3, Verse 1 bis 6. Was hat der auferstandene Jesus der Gemeinde mitzuteilen? Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das schon sterben wollte. Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Etikettenschwindel in Sardes. Ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, jetzt sind wir in dieser Serie sind. In jedem Sendschreiben offenbart sich Jesus am Anfang. Und er offenbart sich immer mit Eigenschaften, wie sie nachher in seinem Urteil über die Gemeinde auch wieder zum Zug kommen. Hat immer einen Zusammenhang. Wir haben das gesehen in der Gemeinde an Ephesus, oder im Schreiben an Ephesus. Jesus hat sich ja offenbart als der, der inmitten von diesen sieben Leuchtern steht. Und hat mit dem die Nähe und die Liebe Ausdruck zur Gemeinde. Und gleichzeitig haben wir das Urteil über die Gemeinde gehabt, du hast die erste Liebe verlassen. Die Beziehung ist einseitig. Nachher haben wir das Sendschreiben an Smyrna gehabt, wo so tief in Verfolgung hinein war, so viel Bedrängnis erlebt hat. Und wie hat sich Jesus offenbart? Als der, der Macht über Zeit und Tod hat. Der Allmächtige, der Ewige, um die Gemeinde ermutigen und zu sagen, hey, Verfolgung und Bedrängnis ist nicht alles. Ich stehe über dem. Ich bin mächtiger. Pergamon, Jesus, der sich offenbart als Richter. Sein Wort, das zweischneidige Schwert. Und Pergamon, der im Kampf war mit ihr Lehrer. Und Jesus zeigt, hey, ich bin der, der die Wahrheit spricht. Ich werde mal richten über die Irrlehrer. Ganz ähnlich nachher in Thyatira, ebenfalls Jesus als höchster Richter, seine Unerschütterlichkeit, seine Augen, er der, der alles durchblickt. Und auch da gemeint wieder, wo ebenfalls mit Versuchung und Versuchung zu kämpfen hat. Und Philadelphia und Laodicea, gebe ich euch als Aufgabe mit, achtet mal darauf für die nächsten zwei Sündig. Heute geht es um Sardes. Wie hat sich Jesus offenbart? Das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Die sieben Geister Gottes. Die Zahl sieben ist auch da ein Ausdruck für die Heiligkeit, für die Fülle vor Gott. Und die Zahl, oder der Begriff, die sieben Geister Gottes, das finden wir nicht nur in der Offenbarung. Finden wir in der ganzen Bibel, interessanterweise. Eine Stelle im Jesaja, da geht es um Jesus, Prophetie über Jesus. Und da werden zwar nicht die sieben Geister genannt, aber mit sieben Namen. Sieben Geister Gottes, in dem sie namentlich erwähnt werden. Aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen, ein neuer Trieb, aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Die Heiligkeit Gottes, die Fülle Gottes. Und das sind natürlich nicht sieben verschiedene Geister. Es sind auch nicht sieben verschiedene Engel, wie gewisse Theologen wollen interpretieren. Die sieben Geister Gottes, das ist der eine Heilige Geist. In seiner Komplettheit, in seiner Fülle, in seiner Göttlichkeit. Und Jesus hat die sieben Geister. So wie er auch die sieben Gemeindeleiter hat. Es ist sein Eigentum, sein Besitz. Er gibt seinen Geist der Gemeinde. Er güsst seinen Geist aus, lesen wir im Johannes-Evangelium, Kapitel 16. Der Paulus geht sogar so weit, dass er den Korinther schreibt, der Herr ist Geist. Das ist eine tiefe Einheit. Wir tendieren heute dazu, Gott den Vater, Gott den Sohn, Gott den Heiligen Geist einzeln zu betrachten und das rauszustellen. Und kein Wunder kommt das oft, gerade bei Moslems an, als hätten wir Polytheismus, als würden wir mehrere Götter arbeiten. Aber wir müssen immer wieder bewusst sein, es ist ein Gott. Der Sohn ist Gott, der Geist ist Gott, der Vater ist Gott. Jesus und der Geist sind eins. Es sind nicht mehrere Götter, es ist ein Gott. Was will Jesus mit dieser Vorstellung aussagen, wenn er sagt, ich habe die sieben Geister Gottes? Jesus weiß ganz genau Bescheid, was abgeht in der Gemeinde in Sardes. Er ist es ja, der selber in den Gläubigen in Sardes lebt, durch den Heiligen Geist. Jesus selber, wenn wir ganz korrekt sind, ist zur Rechten Gottes im Himmel erhöht und sein Geist, sein Stellvertreter ist unter uns und lebt in uns Christen. Und weil er eins ist mit dem Geist, können wir auch sagen, Jesus lebt in uns. Jesus und er ist der, der Leben gibt. Er lebt in diesen Leuten, in der Gemeinde in Sardes. Und darum kann er entscheiden, kann er sehen, ob dort wirklich Leben vorhanden ist, kann er entscheiden, ob dort geistliches Leben vorhanden ist oder nicht. Darum offenbart er sich als der, der den Geist Gottes hat. Was sieht Jesus, wenn er die Gemeinde in Sardes sieht? Sardes war eine Stadt, war einmal eine Hauptstadt von einem wichtigen Königreich, 540 vor Christus hat der König Krösus gelebt. Einige von uns vielleicht ein Begriff, sein Reichtum war sprichwörtlich. Das ist die Stadt, Sardes. Und obwohl der Krösus und das Königreich irgendwann eingenommen worden sind, die Stadt hat noch lange Zeit ihren Wohlstand, ihr Aufblühen, hat sie behalten können. Wir reden von einer Gemeinde in dieser Stadt, wo wir nicht wissen, wann sie entstanden ist, vermutlich aber so spätestens die dritte Missionsreise. Letztes Mal, wo wir Predigt hatten, oder wo ich Predigt hatte, haben wir es von Pergamon gehabt. Pergamon, wo auf der zweiten Missionsreise wahrscheinlich entstanden ist, das mal Sardes, spätestens dritte Missionsreise, Apostelgeschichte 19. Und Jesus sieht eine Gemeinde, die mogelpackig ist. Er sieht einen Etikettenschwindel. Er sagt im zweiten Teil vom Vers 1, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Wir müssen uns mal bewusst machen, wie heftig das Urteil ist. Du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Im Griechischen sind es zwei Wörter. Kai nekros und du bist tot. Ein mega heftiges Urteil. Am Namen an sollte bei dir Leben zu finden sein. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist das Leben. Am Namen an sollte man bei dir Leben finden. Und zwar Leben im Überfluss, wie Jesus verheißen hat. Aber du bist tot. Ein Namen haben bedeutet einen Ruf haben. Die Gemeinde steht für etwas. Eine Gemeinde steht immer etwas. Wie müssen wir uns das genau vorstellen? Die Bibel sagt es uns nicht. Sie gibt uns leider keine näheren Infos, wie das ausgesehen hat. Aber man könnte uns das zum Beispiel so vorstellen, die Gemeinde ist immer die Gemeinde Jesu. Kirche ist immer Kirche von Jesus. Aber wenn wir genau anschauen, ist das, was dort passiert, oft nicht wirklich kongruent mit der Bibel. Das ist die Tragödie, die sich in vielen Kirchen hier in Europa, in der Schweiz abspielt. Eine Kirche, da geht man doch davon aus, dass es um Christus geht, um Jesus Christus. Und wenn man dort hingeht, hört man oft nicht viel von dem, was da drin steht. Pfarrer, die nicht glauben an Gott, die nicht glauben, dass Jesus so verstanden ist. Und es entpuppt sich als eine Kirche, die tot ist. Da ist kein Leben vorhanden, da ist gar kein Christus da, obwohl es Kirche wäre. Oder, wir können es auch so anschauen, vielleicht war Sardes eine Gemeinde, die sehr bekannt war, auch unter christlichen Gemeinden. Dass sie einen guten Ruf hatte, dass man denkt, wow, die in Sardes, da geht etwas ab. Schau mal, was die für ein tolles Programm machen, wie aktiv das die sind, was für eine gute Diakonie, für eine gute Sozialarbeit das die haben. Und wenn man näher ist, schauen, dann hat man vielleicht erkannt, das, was sie machen, ist reiner Aktivismus oder vieles nur Aktivismus. Das ist gut bürgerliches, christliches Leben. Viel mehr ist da gar nicht vorhanden, es ist gar kein Leben aus Geist. Sie machen es einfach so, weil man es als Christ so macht und schon immer gemacht hat. Obwohl die Gemeinde Maximumumfang 60 Jahre bestanden hat. Wir wissen es nicht genau, aber so in dieser Spannweite irgendwo wird sich das Urteil von Jesus befinden. Wir können das auf uns abbrechen. Du nennst dich Christ, aber handelst gar nicht wie ein Christ. Du verhaltest dich so wie alle anderen Menschen in dieser Welt auch. Das ist die typische Mogelpackung Christenheit. Ich will mal nachschauen. Das gelten da, Europäische Union, 66,1% Christen. Du hast den Namen, dass du lebst. Du heisst Christ. Sie zahlen von 2010 auf die Europäische Union gesehen. Was für eine Mogelpackung. Über wie viel Prozent würde Gott beurteilen, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot? In der Schweiz sind 71,4%. Nach aktuellen Zahlen stimmt das, glaube ich, nicht mehr ganz. Man kommt immer ein bisschen davon, wo man gar forschen kann. Geht es so, dass man ein bisschen einen Überblick hat? Wir haben aber noch andere Länder. Das sind die Länder in dem Vergleich, die am schlechtesten abschneiden. Wir haben zum Beispiel Polen. 96,7% Christen. Was für ein lebendiges Land. Du hast den Namen, dass du lebst. Es gibt nur ein Land, wo mehr Prozent Christen hat, das ist der Vatikan, der ist bei 100%. Ja, habe ich so gefunden auf Wikipedia. Ist es auch. Du hast den Namen, dass du lebst. Was für eine Mogelpackung. Aber aus anderen. Es kann durchaus auch bedeuten, du nimmst den Glauben sehr ernst. Du nimmst teil an christlichen Programmen. Du liest regelmäßig in der Bibel, du investierst dich sogar in eine Gemeinde. Aber Jesus hat gleich nicht wirklich etwas zu sagen in deinem Leben. Du liest in der Bibel, weil du Jesus gefallen willst. Du gehst am Sonntag in die Gemeinde, weil man das halt so macht. Aber die Entscheidungen von deinem Leben, wer du heiratest, was du schaffst, wie du mit deinen Freunden, mit deiner Familie umgehst, da darf Jesus dann gleich nicht wirklich drin reden. Jesus sagt, bei den Christen ein Leben zu finden sein. Das Leben kommt durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Jesus gibt uns das Leben. In Johannes 7 hat Jesus das gesagt. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Das ist eine Verheißung. Das sagte er im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Christsein bedeutet Leben. Das geht nicht anders. Das ist eine Verheißung. Und das Leben kommt durch den Heiligen Geist, der in den Christen innen ist. Und darum sind die Christen, die gar nicht wirklich unterwegs sind mit Jesus, nicht aus dieser Kraft vom Heiligen Geist leben, sind genauso mogelpackig. Auch wenn es nach außen sehr christlich kann aussehen. Und darum setzt Jesus auch in der biblischen Botschaft so viel dran, dass wir den Heiligen Geist nicht dämpfen, ihn nicht betrüben. Darum ermutigt Paulus den Epheser an einer anderen Stelle, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen, weil er ist der Weg, wie Gott uns Leben gibt. Durch den Heiligen Geist kommt Leben ins Leben von einem Christ. Und dort, wo das geistliche Leben fehlt, steht das Urteil, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Das ist die harte, aber wichtige Wahrheit. Wo Christ draufsteht, aber kein Heiliger Geist drin ist oder der Heilige Geist immer mehr verdrängt wird, steht irgendwann das Urteil, da ist kein Leben, da ist Tod drin. Du bist distanziert von mir, du bist distanziert von Gott. Deine Lebensgemeinschaft mit Jesus ist nicht mehr gegeben und darum sagt Jesus, du bist tot. Wie hat das so weit kommen können? Wie hätte das passieren mit dieser Gemeinde in Sardes? Das hat garantiert mal einen anderen Anfang gehabt. Auch da lässt uns die Bibel im Unklaren drüber. Aber es fällt etwas auf. Wenn wir die anderen, die letzten Sendschreiben lesen, dann haben wir immer irgendetwas gehabt, wo es um Druck gegenüber der Gemeinde gegangen ist, wo es um Verfolgung gegangen ist, wo es um Irrlehrer gegangen ist. Die Gemeinden sind alle irgendwo am Kämpfen gewesen, zum Teil sogar existenziell. Im Hinblick auf Sardes schweigt Jesus zu dem. Wir lesen nichts über die Römer, über die Griechen, die sie unter Druck gesetzt hätten. Es hat vermutlich eine grosse jüdische Gemeinde vor Ort. Auch da lesen wir nichts von Druck, der von dort her gekommen wäre, oder von anderen Religionsgemeinschaften. Wir lesen nichts von Irrlehrern. Wir dürfen das Argument nicht überstrapazieren. Man nennt das ein Argumentum et silitio, ein Argument aus dem Schweigen der Bibel. Da darf man nicht zu viel reinterpretieren. Und doch ist es spannend zu sehen, dass es das bestätigen würde, was wir in der Kirchengeschichte immer wieder sehen, was wir auch heute in der Schweiz beobachten. Dort, wo die Kirche nicht verfolgt wird, wo die Kirche nicht unter Druck ist, schläft sie ein und fängt an zu sterben. Dort, wo die Kirche nicht mehr unter Verfolgung ist, fängt sie an einschlafen und stirbt. Die Chance ist gross, dass genau das in Sardes passiert ist, dass es ihnen gut gegangen ist. Dass sie das Leben geniessen können. Und dass das Leben hat angefangen zu sterben. Obwohl die Gemeinde als tot bezeichnet wird, ist es spannend, Jesus redet die Gemeinde trotzdem an. Man könnte sich ja sagen, ja, die Gemeinde ist tot. Warum probierst du es überhaupt noch, Jesus? Aber Jesus ist der, der auch, als er auf dieser Welt war, Tote auferweckt hat. Er ist der zu Toten kann reden und sie werden wieder lebendig. Da ist Hoffnung vorhanden. Und darum hat Jesus auch an diese Gemeinde Botschaft. Und das ist die schöne Botschaft an dem harten Urteil, das Jesus findet. Er redet zu der Gemeinde in drei Rufen oder in drei Sachen. Als erstes ein Weckruf, nachher einen Auftrag, den er der Gemeinde gibt und am Schluss der Aufruf zur Besinnung, der Aufruf zur Buße, zur Umkehr. Der Weckruf, werde wach. Werde wach. Ich stelle mir vor, wie Jesus angeht und die Gemeinde wachrüttelt. Wie in der Nacht, wenn ein Haus brennt und man den Ehepartner oder das Kind geht schütteln und weckt, hey, wach auf, es ist gefährlich. Du musst aufstehen. Du musst verwachen. Nimm deinen Auftrag wahr. Du musst handeln. Da muss etwas verändert werden. Und der Auftrag ist, werde wach und stärke das andere, das schon sterben wollte. Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. Gott hat schon immer eine Schwäche für das Schwache gehabt. Er kümmert sich ums Schwache. Und es hat die Gemeinde von Sardes, das ist dein Auftrag, stärk das Schwache. Wir lesen auch im Vers 4, es hat noch Leute in dieser Gemeinde, die ihre Kleider nicht besudelt haben, die noch mit Jesus unterwegs sind. Aber da ist etwas im Begriff zu sterben. Wach auf und stärke das Schwache. Jesus will unseren Glauben stärken. Und er hat entschieden, dass er das durch Gemeinde machen will, durch Gemeinschaft von Gläubigen. Darum will Jesus Gemeinde, dass wir miteinander unterwegs sind. Das ist der Auftrag von Gemeinde, dass in der Gemeinde der Glaube gestärkt wird. Nimm deinen Auftrag wahr. Wir sind gemeinsam unterwegs. Wir gehen gemeinsam vorwärts. Wach auf, nimm deinen Auftrag wahr. Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. Und das liefert uns jetzt auch einen Hinweis auf das Urteil von Jesus. Warum kommt er zu dem Urteil? Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden. Hey, wach auf und begreif, deine Werke gelten nicht vor Gott. Sie entsprechen Gott nicht. Nicht als vollkommen vor Gott bedeutet, sie entsprechen nicht dem Willen Gottes. Man kann es so verstehen, dass durchaus Werke in einem gewissen Umfang vorhanden sind. Und darum tendiere ich dazu, dass das durchaus eine christlich aussehende Gemeinde war. Du hast zwar Werk, da ist vermutlich Diakonie vorhanden, da ist eine gewisse Liebe untereinander vorhanden gewesen. Vermutlich sogar ein Stück weit Glauben vorhanden gewesen. Aber nicht vollkommen vor Gott. Es hat nicht dem Willen Gottes entsprochen. Wenn bedeutet, oder wenn ist es dem Willen Gottes entsprechend? Wenn ist unser Leben am Willen Gottes vollkommen entsprechend? Das ist dort, wo wir unser Leben nicht aus eigener Kraft leben. Das ist dort, wo wir parat sind, vor Gott zu kapitulieren und ihn wirken lassen in unserem Leben. Und ich glaube, das ist die grosse Not, die Christenheit seit 2000 Jahren herausgefordert ist, die Verwechslung, die Christenheit seit 2000 Jahren macht. Man wird Christ, man entscheidet sich für Jesus und fängt an, Leistung zu erbringen. Man fängt an, richtig zu leben, wie es Gott will. Das macht man nicht. Und man lebt nicht mehr aus dieser Beziehung heraus. Was Jesus sich sehnlichst wünscht, ist Beziehung mit uns. Er will, dass wir aus dieser Beziehung mit ihm leben und dass er wirken kann durch unser Leben. Nicht, dass wir wirken in unserem Leben. Wir lesen in der Bibel, wir sollen lieben. Ich soll lieb sein zu den anderen Menschen. Ja, das steht in der Bibel. Ich darf nicht lügen. Steht auch in der Bibel. Ich soll in der Bibel lesen. Ja, das soll ein Christ in der Bibel lesen. Man soll verbindlich in die Gemeinde gehen oder sich verbindlich zu einer Gemeinde stellen. Ja, das ist alles richtig. Das Problem ist, dort, wo wir das einfach machen, weil man es so macht, wo man das aus eigener Leistung bringt, weil das ja das Gott wohlgefällige Leben ist, ist es nicht vollkommenes Werk von Gott. Es ist eigenes Strohgebäude, das verbrennt, sobald man es anzündet. Es geht nicht darum, dass wir alles dran setzen, das umzusetzen. Es geht nicht darum, dass wir alle Kraft darin investieren. Tatsache ist, wir können nur richtig umsetzen, wenn wir zuerst zu Jesus gehen. Wir können nur richtig umsetzen, wenn wir in dieser bedürftigen Haltung vor Jesus sind und sagen, ich kann gar nichts bieten. Du musst mein Leben fühlen, du musst mein Leben leben. Und da merken wir etwas von dieser biblischen Botschaft, die sich durchs Band durchzieht. Jesus geht es immer um Beziehung. Wir sind gerufen in Beziehung und nicht zur Leistung. Der Steff hat einen wunderbaren Vers vorgelesen am Anfang von der Lobpreiszeit, aus Matthäus 11, 28 bis 30, glaube ich. Schreibt euch den dick auf im Zusammenhang mit dieser Predigt. Die Botschaft ist, kommt her, geht hin. Das sind die zwei Aspekte, die in der Bibel immer rauskommen. Und wir sind gerufen zu kommen her. Zu Jesus kommen und abladen. Zu Jesus kommen und sein. Wir sind in eine Beziehung gerufen. Und nur aus dieser Beziehung heraus ist es geht hin möglich. Das ist nicht möglich alleine. Und das ist das, was Christen seit 2000 Jahren versuchen zu machen. Sie sind irgendwann mal zu Jesus gekommen und jetzt machen sie nur noch geht hin. Und vergessen immer wieder das kommen her tagtäglich zu machen. Das ist unsere Kraft, das ist die Beziehung, die das Leben durch den Heiligen Geist in unser Leben hineinbringt. Und ich glaube, das war das Problem in Sardes, dass sie nur noch geht hingemacht haben, wenn überhaupt. Nur so kann Jesus unsere Werke als vollkommen bewerten, wenn sie aus dem Kommen her rauskommen, aus dem Erfülltwerden von ihm, aus dem Gestärktwerden aus ihm raus. Und darum der Aufruf zur Besinnung und zur Buße. Vers 3. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest und tue Buße. Wenn du nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Denk an die Anfänge zurück. Parallelen zum Sendschreiben an Ephesus. Es hat sehr viele Parallelen zum ephesinischen Sendschreiben. Denk an die Anfänge zurück. Wie bist du am Anfang vor Gott gestanden? Was hast du am Anfang gehört? Jeder Christ, der sich Jesus mal angegeben hat, muss man heute leider so definieren, jeder, der wirklich Christ ist, weiss von dem Moment, von dieser Zeit im Leben, wo er erkannt hat, Jesus, ich habe nichts zu bieten. Und er ist vor ihm gestanden, vor ihm knündeln, gehockt, gelegen, was auch immer, und hat gesagt, Jesus, ich gebe dir mein Leben an, ich kann nichts selber machen. Ich brauche dich in meinem Leben. Denke daran, wie du empfangen und gehört hast. Wie? Bedürftig. Denk zurück, du bist als bedürftiger Mensch vor Gott gekommen. Und das ist das, wie du auch heute noch brauchst. Egal, ob du ein Tag alt Christ bist, 5 Jahre alt Christ bist, 10 Jahre, 20, 40 Jahre alt Christ bist, wir brauchen immer noch die bedürftige Haltung vor Gott. Jesus, da bin ich und ich kann dir nichts bieten. Das gilt heute noch genauso wie mit 16, als ich meine Entscheidung für Jesus getroffen habe. Nach 20 Jahren. Jesus, da bin ich und ich kann dir nichts bieten. Füll und lebe du mein Leben. Das will Jesus der Gemeinde sagen. Denk zurück an die Anfänge und komm in dieser bedürftigen Haltung zu mir. Und darum aus Buß tun. Es braucht eine Veränderung, eine Lebensstilkorrektur. Wenn das nicht passiert, gibt Jesus einen Ausblick, was dann wird passieren. Ich werde über dich kommen wie ein Dieb. Unerwartet. Vermutlich verweist er aufs Endgericht und sagt, schau, irgendwann kommt das Endgericht und wenn du keinen Buß tust, wenn du nicht umkehrst, wird das auch für dich unerwartet kommen. Und es wird ein negatives Ende nehmen für dich. Ich würde müssen sagen, ich kenne dich nicht. Ich würde müssen sagen, dein Name steht nicht in dem Buch vom Leben. Wo immer wir versuchen, das Leben aus eigener Kraft zu leben, aus eigener Kraft Gott zu gefallen, wird es ein Etikettenschwindel. Wird es nicht verheben. Und darum das Sendschreiben an Sardes. Das Ziel von Jesus, das Ziel von Gott immer, wenn er in eine Gemeinde, in ein Königreich hineingeredet hat, war immer das Ziel, kehr um. Sein Fokus war nie, sage Sardes und ich werde über dich kommen wie ein Dieb. Sondern es gibt noch eine Chance für dich. Sein Wunsch ist Umkehr. Das grosse Trachten von Jesus ist Beziehung zu jedem Menschen. Ich möchte euch das mal vorstellen, sagt er im Timotheusbrief. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie gerettet werden, dass sie zur Erkenntnis vor Wahrheit kommen. Der Mensch ist geschaffen für den Himmel, für Beziehung zu Gott. Die Hölle ist geschaffen für Satan und die abgefallenen Engel. Die Hölle ist nie geschaffen worden für die Menschheit. In der Hölle wird es mal nur Freiwillige haben. Die, die sagen, ich habe nicht mit Jesus unterwegs sein. Aber bestimmt wäre jeder Mensch für den Himmel. Das ist Bestimmung vom Mensch, Berufung. Mit ihm unterwegs sein. Und darum gibt Jesus immer wieder eine Chance und sagt, schau, so bist du unterwegs. Und das wird passieren, wenn du nicht umkehrst. Kehr doch um. Komm wieder als Bedürftiger zu Gott. Komm in die Beziehung. Jesus will Beziehung. Er will nicht deine Leistung. Darum ruft er abirrenden Schaf zu. Wach auf. Nimm deinen Auftrag wahr. Besinn dich und tue Buß. Das ist sein sehnlichster Wunsch. Und damit kommen wir zu der Verheißung im Vers 5, wo als Abschluss zu dem Sendschreiben steht, wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Überwinden bedeutet, immer wieder von sich selber wegschauen. Das ist nicht einfach. Wie gern würden wir unser selbstbestimmtes Leben leben und selber entscheiden, was gut für uns ist. Nicht immer auf Jesus hören und machen, was er sagt. Das ist Überwinden. Es ist ein Überwinden, ein Leben lang immer wieder zu Jesus kommen und sagen, ich bin bedürftig, wir wollen doch nicht immer bedürftig sein. Das ist ein Überwinden. Immer in dieser Beziehung zu Jesus bleiben und sagen, du weißt es besser als ich. Du bist der, der mich stärken will. Du bist der, der mir vergeben will. Du bist der, der mir die Wegweisung geben will. Und darum bin ich da. Rede, Herr, dein Knecht hört, hat schon Samuel gesagt. Um das geht es. Und die Verheißung auf dem Überwinden ist Reinheit und Freiheit. Reinheit, weisse Kleider. Und spannend ist, die weissen Kleider, anscheinend hat das schon etwas mit der Gegenwart zu tun. Im Vers 4 heisst es, es gibt einige, die ihre Kleider nicht besudelt haben. In dem Moment, wo wir uns Jesus zuwenden, werden wir rein. Weisse Kleider. Ist etwas, das in Ewigkeit anhaltet. Aber offensichtlich kann man als Christ seine Kleider auch wieder beschmutzen. Und Jesus sagt, wer immer wieder überwindet, das ist ein stetiges Handeln oder ein stetiges Umsetzen, der wird antan mit diesen weissen Kleidern, Reinheit. Und er wird frei sein von aller Schuld, aller Schande, von allem Dreck. Jesus verheißt ewiges Leben. Jesus ist das Leben, das in uns leben will, in Ewigkeit. Und er sagt, wenn du überwindest, dann wird dein Name nicht gestrichen aus dem Buch vom Leben. Du wirst ewiges Leben haben. Und am Schluss das Bekenntnis. Ich werde dich bekennen vor meinem Vater und vor den Engeln. Jesus will uns nicht als Richter gegenüberstehen. Jesus will sich zu uns stellen als unseren Anwalt, als unseren Stellvertreter. Und er wird im Endgericht mal anstehen und sagen, du nicht, du bleibst da bei mir. Ich will, dass du bei mir bist. Vater, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester. Er wird zu den Engeln sagen, die Person, für die bin ich gestorben, die bleibt da. Die bleibt bei mir im Himmel. Er bekennt sich, er stellt sich zu uns vor seinem Vater und vor den Engeln. Und darum der Aufruf, sei kein Etikettenschwindel. Mach's nicht wie die Packung Schoko Crispies, sondern wenn Leben draufsteht, wenn Christ über deinem Leben steht, dann schau, dass auch Leben drin ist. Leb die Beziehung mit Jesus und leb nicht irgendeine Leistung. Du bist nicht zur Leistung berufen, irgendetwas, eine Fassade zu leben, sondern du bist berufen, Beziehung zu leben. Und aus dieser Beziehung heraus schenkt Gott das Leben durch seinen Geist. Wir wollen abschließen mit einer Zeit vor Stille. Es ist eher eine beschwerliche Botschaft, aber sie hat uns etwas zu sagen. Und darum wollen wir in die Stille gehen. Stille, wo du einfach kannst, den Dialog, den du vielleicht bereits führst mit Gott, kannst weiterreden. Stille, wo du einfach kannst hören, Gott, was willst du mir sagen? Stille, wo du vielleicht die Verse aus dem Sendschreiben an Sardes nochmal für dich lesen. Stille, wo du vielleicht die Stelle aus Matthäus 11, 28 nochmal lesen willst. Ich will beten und dann haben wir Zeit für dich und Gott, bevor wir in ein abschließendes Lied übergehen. Jesus, ich danke dir, dass du kein Blatt vor den Mund nimmst. Und wenn es noch so hart ist, was du über die Gemeinde in Sardes gesagt hast, und wenn es noch so hart ist, was du über viele Christen in dieser Welt wahrscheinlich auch zu sagen hast, so ist es so ein Zeichen von deiner Liebe, weil du willst noch eine Chance geben. Du wünschst dir nichts Sehnlicheres, als dass Menschen in Beziehung mit dir kommen, zurückkommen und dass dort, wo Leben draufsteht auf der Verpackung, dass dort auch Leben drin ist. Und wir können das nicht selber machen, wenn es um unser Natürliches geht, dann ist da nur Tod und Fühlnis. Und wir wollen uns ausstrecken nach dem Leben, das du zu geben hast. Und ich bitte dich, dass du aufzeigst, wo dass wir tote Handlungen haben, wo dass wir nicht das drin haben, was auf der Verpackung draufsteht. Und wir wollen in die Beziehung kommen, bei dir verweilen, auf deinem Schoss sein und einfach hören, was du uns zu sagen hast. Und aus dieser Beziehung, aus dem Leben, das Leben erleben, erfahren, überkommen, was du zu geben hast. Amen.